Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Kürzlich hat mich eine Freundin und ehemalige Kollegin angerufen. Sie ist mittlerweile im Rentenalter und sie hat mir unter anderem erzählt, wie sie im Iran als junge Frau nicht alles studieren durfte, was sie wollte. Sie hat auch berichtet, wie sich dann doch alles positiv entwickelt hat, wie sie ihre Gaben und Talente optimal und erfolgreich einsetzen konnte. Es ist eine ihrer Lieblingsgeschichten. Warum erzählen Menschen gern aus ihrem Leben? Nicht nur Aktuelles, sondern auch viel aus der Vergangenheit. Was ist ein autobiografisches Gedächtnis? Und was hat das damit zu tun, wie wir uns zu der Person entwickelt haben, die wir heute sind? Das sind alles spannende Fragen, zu denen ich eine Expertin eingeladen habe, Professor Dr. Christine Camilla. Sie hat unter anderem an der Langzeitstudie Mainlife mitgearbeitet. Darin ging es um die Lebensgeschichten von Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern. Während der langjährigen Studie sollten sie sich immer wieder an ihr bisheriges Leben erinnern. Hallo Christine.
Hallo Sonja.
Warum erzählen wir Menschen so gern aus unserem Leben?
Das ist eine schöne erste Frage. Vielen Dank. Unsere Lebensgeschichte ist das Persönlichste, was wir haben. Unsere Lebensgeschichte ist das, was uns ausmacht. Wir erzählen unsere Lebensgeschichte, uns mitzuteilen, um zu offenbaren. Lebensgeschichten erzählen oder persönliche Erfahrungen zu erzählen, ist ein ganz fantastischer sozialer Klebstoff. Der bindet unsere Familien zusammen, der bindet Generationen zusammen. Wir bauen Beziehung und Nähe darüber, dass wir uns offenbaren. Ein anderer Grund ist, wir erinnern uns unserer Lebensgeschichte, auch wenn wir die Erzählung nicht unbedingt erzählen, so können wir uns ja mental doch erinnern, um unserer selbst zu versichern. Unsere Lebensgeschichte ist das, was uns über Zeit und Veränderung hinweg die sogenannte Selbstkontinuität verleiht. Ich kann mich an die Person erinnern, die ich vor 10 Jahren war. Ich kann mich mit der Person, die ich vor 10 Jahren war, in die Beziehung setzen zu der Person, die ich heute bin. Und das ermöglicht mir, mich in 5 Jahren zu sehen, in 10 Jahren zu sehen. Das ist Selbstkontinuität. Das ist eine existenzielle Voraussetzung für mentale Gesundheit.
Da kommt jetzt ganz vieles schon zur Sprache. Und ich höre so zwei Seiten vor allem dabei raus. Einmal für mich selbst. Ja. Hat das eine große Bedeutung, aber auch, du hattest das genannt, wir offenbaren uns, könnte man da auch sagen, wir geben was von uns preis, ja, dem Nächsten, wir erzählen was Intimes.
Nicht nur Intimes, wir zeigen uns auch. Also bei jedem Abendessen mit Freunden erzählen sich Menschen Anekdoten, um einerseits zu unterhalten, vielleicht auch um gelernte Lebenslektionen weiterzugeben. Das sind oft typische intergenerationale Gespräche. Meine Oma hat mir immer erzählt, um halt irgendwie Lebenslektionen weiterzugeben. Oder die Erfahrung meiner Mutter zeigte mir das. Und wir erinnern uns auch der Lebensereignisse, um es vielleicht in Zukunft besser zu machen. Und auch um zukünftige Entscheidungen zu treffen. Aber auch dieser Aspekt der Selbstoffenbarung kommt natürlich hinzu. Wenn wir jemandes Lebensgeschichte kennen, kennen wir die Person am besten.
Es gibt da einen Fachbegriff, nämlich das autobiografische Gedächtnis. Wie kann man das einfach erklären oder definieren?
Also Gedächtnis haben wir ja für viele Dinge. Gedächtnis ist auf verschiedene Hirnregionen verteilt. Also Erinnerungen werden, wie vielleicht allgemein hin angenommen wird, nicht nur an einer Stelle im Gehirn gespeichert, sondern integriert ein ganzes Netzwerk, weshalb unsere Erinnerungen auch verschiedene Sinneserfahrungen integrieren. Also wir können uns, wenn wir uns an etwas erinnern, vielleicht vorstellen, wo derjenige gestanden hatte, wie der Raum aussah, welche Bluse hatte ich an dem Tag an. Wir können uns an Gerüche und Töne erinnern und das involviert die verschiedenen Netzwerke und Wahrnehmungssysteme im Gehirn. Das ist das eine. Das autobiografische Gedächtnis ist das Gedächtnis, das alle unsere Lebenserfahrungen speichert. Das ist abstrakt strukturiert, das heißt, es wird vom abstrakten sogenannten Lebensphasen durchkonjugiert, runterdekliniert in meine Grundschulzeit zu. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Schultag erinnern. So wird es vom Allgemeinen immer konkreter.
Wann erzählen wir denn gerne aus der Vergangenheit? Da gibt es ja unheimlich viele Anlässe und ich möchte es einfach mal dass wir das gemeinsam aufzählen, weil das doch mehr ist, als man so denkt.
Ja, das ist sogar sehr viel mehr, als Leute denken, weil es ist nämlich eigentlich die ganze Zeit. Studien zeigen, dass wir circa alle 5 Minuten eine persönliche Begebenheit erzählen.
Oh, das ist jetzt noch mehr, als ich überhaupt dachte.
Ja, das dachte ich mir. Das überrascht die Leute immer. Und 90% von dem, was uns passiert, werden zumindest einer Person erzählt. Wenn ich meine Studenten frage, wie lange dauert es, bis hier eine schlechte Zensur jemandem mitteilt, rangiert die Antwort oft von Sekunden, weil die ziehen natürlich sofort das Handy raus und schreiben schon die erste Nachricht, bis zu Minuten. Ja, nach der Stunde rufe ich meine beste Freundin, meine Mutter an, um mich da richtig auszulassen. Oder aber einen halben Tag, weil ich warte vielleicht, bis ich zu Hause bin und mich dann jemand fragt, na und, wie war dein Tag? Also eigentlich erzählen wir uns das, was uns passiert, die ganze Zeit.
Und dann gibt es ja noch besondere Anlässe.
Dann gibt es auch noch viele besondere Anlässe und auch in verschiedenen Kontexten. Also wenn Beziehungen neu gestartet werden, kommt immer wieder der Punkt, wo man sich dann mal aus der Vergangenheit erzählt. In jeder Therapie kommt irgendwann unweigerlich die Frage, erzählen Sie doch mal, wie Sie aufgewachsen sind. In Arbeitsvorstellungsgesprächen wird immer und immer wieder auf die Vergangenheit Bezug genommen. Wo waren Sie vorher? Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie sind Sie mit Konflikten umgegangen? Das wird immer und immer wieder gefragt. Es gibt tausenderlei soziale Kontexte und wir bemühen eigentlich fortlaufend den ganzen lieben Tag lang unser autobiografisches Gedächtnis.
Und dann an Geburtstagen und Feiertagen und Hochzeiten, ja, ganz besonders, wo dann auch Bilder oder Gegenstände nochmal rausgeholt werden.
Ja, das außerdem. Ja,
also wo das wirklich ganz mit Absicht so zelebriert wird sogar.
Ja, ja.
Oder Fotoalben zusammen anschauen.
Genau. Sogar du hast eingangs dein autobiografisches Gedächtnis bemüht. Meine Freundin hat mich letztens angerufen. Das erzählst du aus dem Gedächtnis.
Stimmt.
Ja, und sie wiederum hat es ja auch aus ihrem Gedächtnis erzählt. Und so wird es immer weitergegeben.
Ja. Du hast mich ertappt. Worauf legen wir denn Wert, wenn wir was berichten?
Das kommt sehr auf die soziale Situation an. Also ich kann natürlich Anekdoten erzählen, um wie gesagt zu unterhalten. Das wäre der Klassiker. Wenn wir in Vorstellungsgesprächen sind, legen wir Wert auf unsere Arbeits- und Bildungsbiografie. Wenn wir neue Freundschaften bauen wollen, legen wir mehr Wert auf Intimes, auf Erinnerungen, die beschreiben, wie sind wir? Was zeigt, wie bin ich als Person? Dann werden emotional und persönlich bedeutungsvollere Ereignisse ausgewählt. In der MeinLife-Studie, in der ich lange Jahre arbeiten durfte, die du eingangs erwähnt hast, haben wir unsere Teilnehmer gefragt, erzählen Sie uns bitte, wie Sie die Person geworden sind, die Sie heute sind. Und da haben die Leute erzählt, was im Leben vorkommt. Die Bildungsverläufe, Familienzusammenhänge, Schicksalsschläge. Ganz normal, was im Leben vorkommt, das erzählen wir.
Warum ist das für uns so wichtig? Beziehungsweise vielleicht greife ich da noch ein bisschen dem vor, warum das wichtig ist. Die Lebensgeschichte verändert sich ja auch.
Ja.
Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Phasen, über die man mehr oder weniger spricht. Wie verändert sich denn so die Lebensgeschichte über die Lebensspanne?
Kinder können keine Lebensgeschichte erzählen. Man kommt nicht in die Welt und kann automatisch eine Lebensgeschichte erzählen. Das können Kinder sogar relativ lange nicht. Also das hat jetzt nicht nur mit Spracherwerb zu tun, sondern das hat auch mit Zeitkonzept zu tun. 12-Jährige zum Beispiel fangen langsam an, mehrere einzelne Ereignisse in Zusammenhang zu bringen. Aber Kindererzählungen sind immer noch viel mit und dann und dann und dann. Das hat damit zu tun, dass Zeitkonzept und Zeitverständnis relativ lange dauert zu erwerben. Ab dem Alter von 16 sind Jugendliche in der Lage, eine Geschichte zu erzählen, die ihre gesamte bisherige Lebensspanne umfasst und auch überbrückt. Sie können einzelne Ereignisse, ich war erst in der Grundschule, dann haben meine Eltern sich scheiden lassen, dann sind wir umgezogen, dann kam ich aufs Gymnasium. Das wären so einzelne Ereignisse. Jugendliche können das dann einwandfrei in eine zeitliche Reihenfolge bringen. So verändert sich die Lebensgeschichte. Das heißt, wir müssen erst lernen, eine Geschichte zu erzählen, die tatsächlich auch einer Lebensgeschichte entspricht, was landläufig auch als Lebensgeschichte erwartet wird. Da ist das erste Kriterium natürlich, es muss die gesamte Lebensspanne abdecken. Das zweite Kriterium ist aber auch, dass es Auskunft darüber gibt, wie habe ich mich entwickelt, welche Art von Person bin ich. Dazu ist eine andere soziokognitive Fähigkeit nötig, die nennen wir autobiografisches Urteilen. Autobiografisches Urteilen bedeutet, dass ich mir darüber in der Lage bin und auch erzählen kann, warum erzähle ich gewisse Ereignisse? Was haben diese Ereignisse mit mir gemacht? Oder warum habe ich basierend auf meiner Persönlichkeit gewisse Entscheidungen getroffen? Die Geschichte, die du eingangs erzählt hast, die würde ich gerne als Beispiel auch fortlaufend durch dieses Interview verwenden. Deine Freundin sagt, sie konnte beschreiben, inwieweit sie ihre Gaben und Talente in dem Studium einsetzen konnte. Und genau das ist autobiografisches Urteilen. Ich weiß, warum die Arbeitsstelle gut für mich war. Ich weiß, inwieweit diese Tätigkeit meiner Persönlichkeit und meinen Gaben entsprach. Oder aber es funktioniert auch andersrum, weil ich diese und diese Gaben, Interessen oder Talente habe, möchte ich gerne diesen Beruf ausführen. Das ist autobiografisches Urteilen. Und das entwickelt sich oder fängt an, sich zu entwickeln im Alter von 16 und reicht und dauert bis in die 20er, bis das vollends etabliert wird. Und das macht Lebensgeschichten aus.
Was bedeutet so eine Lebensgeschichte für unsere persönliche Identität? Das Wort hast du schon verwendet, die Identität. Ja. Wer bin ich?
Ja, Lebensgeschichte ist die vollständigste Form, Identität zu erfassen. Im Unterschied zu Persönlichkeit involviert Identität unsere Werte, unsere Glaubensüberzeugungen, unsere Interessen und unseren Beruf. Oder das, was unsere Tätigkeit ausmacht, um es vielleicht allgemeiner zu sagen. Das alles ist in der Lebensgeschichte repräsentiert. Natürlich, Leute berichten in ihren Lebensgeschichten, was ihnen im Leben passiert und was ihnen begegnet. Und deshalb bildet Lebensgeschichte auch die gesamte Identität ab. Da kommt alles drin vor. Da kommt mein Beruf drin vor, meine Werte, meine Überzeugungen, meine wichtigen Beziehungen. Seien sie gut oder schlecht, meine Lebenskrisen, meine Wünsche und sogar auch meine Zukunftspläne. Lebensgeschichten gehen auch über den aktuellen Zeitrahmen, gelebten Zeitrahmen hinaus.
Vieles war jetzt noch ein bisschen theoretisch, über das wir gesprochen haben. Wir haben so ein bisschen uns bewusst gemacht, was eine Lebensgeschichte ist, was das autobiografische Gedächtnis ist. Jetzt wird es spannender, nämlich wie beeinflusst denn unsere Lebensgeschichte, unser Wohlbefinden, unsere psychische Gesundheit?
Das ist eine schöne Frage. Vielen Dank, Sonja. Lebensgeschichten bilden auch ab, wie ich über mich denke und wie ich meinen bisherigen Lebensverlauf bewerte. Autobiografisches Gedächtnis kann autobiografisches Urteilen kann positiv oder negativ sein. Das heißt, ich kann zu dem Schluss kommen, das war ein schweres Ereignis, aber ich bin daraus gewachsen. Die Arbeitsstelle tat mir nicht gut, also habe ich beschlossen zu wechseln. Das war leider ein Fehler. Es kann auch autobiografisches Urteilen sein. Dann ist es wichtig, wie gehe ich davon weiter? Zu welchem Schluss kommen die Leute? Das kann lange dauern. Autobiografisches Urteilen braucht Abstand oft zum Ereignis, erst recht, wenn die Lebensereignisse schwer waren. Aber zu einem positiven Blickwinkel zu kommen, zu einem positiven Sinn zu kommen, was habe ich daraus gelernt? Wie bin ich daran gewachsen? Wie kann ich es in Zukunft besser machen? Beeinflusst die psychische Gesundheit zum Besseren. Zu einer negativen Schlussfolgerung, zu einem negativen Sinn zu kommen, ich war immer schon Versager, kein Wunder, habe ich die Arbeitsstelle verloren. Ist hohe Kontinuität, weil wir haben ja das immer drin. Aber das beeinträchtigt psychische Gesundheit natürlich zum Schlechteren.
Das heißt, beides kann der Fall sein.
Ja, beides kann der Fall sein.
Und daher ist es auch wichtig, dass wir uns überlegen, wie sehe ich mich, wie ist mein autobiografisches Gedächtnis trainiert oder gepolt?
Also man kann sich das auch trainieren und diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, können da vielleicht auch Hilfestellung sein. Also was kann ich daraus lernen? Wo gehe ich jetzt damit hin? Wie bin ich daran gewachsen? Das lenkt das autobiografische Urteilen in die positiveren Bahnen.
Das Autobiografische ist immer etwas sehr Authentisches, Emotionales. Ich habe vor einiger Zeit mal ChatGPT aus Spaß gefragt. Zuerst habe ich die Frage gestellt, wie man vor Gericht erkennen kann, ob Zeugen die Wahrheit sagen. Und habe dann gefragt, ob diese Hinweise, die man da hat, oder Hilfestellungen, die man nutzen kann, um den Wahrheitsgehalt zu prüfen von Zeugen, wenn man das auf die Bibel anwendet, das sind ja auch Zeugen, es sind Berichte, teilweise mit autobiografischen Zügen, ob man das da anwenden kann. Und laut ChatGPT ist die Bibel, wenn man das als Grundlage der Prüfung nimmt, sehr glaubwürdig.
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Und es gibt eben viele Berichte wie von Nehemia, wie er den Auftrag bekommt, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und da schreibt er, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Sehr autobiografisch, sehr emotional, nicht einfach nur Fakten, so und so war's. Und dann, wie jetzt Kinder quasi schreiben würden oder wie jemand eine Geschichte von jemandem anderen aufschreibt, sondern eben das Persönliche.
Ja.
Ganz ehrliche Gefühle. Auch Paulus schaut oft zurück. Er hat eine Menge erlebt, viele Krisen, Herausforderungen. Ja, wie kann ich mein autobiografisches Gedächtnis dazu nutzen, selbstreflektiert durchs Leben zu gehen?
Selbstreflexion ist tatsächlich das, was eine Lebensgeschichte zu einer Lebensgeschichte macht. Und das ist auch das, was das Selbstkonzept und die Identität informiert. Ein Weg zu reflektieren wäre, warum ist dieses Ereignis wichtig? Wie hat mich dieses Lebensereignis verändert? Oder warum habe ich diese und jene Entscheidung getroffen? Warum habe ich diesen Mann geheiratet? Warum habe ich diesen Studiengang gewählt? Oder aber, wenn es unfreiwillige und negative Ereignisse sind, was habe ich aus meiner Scheidung gelernt? Wie kann ich aus der fehlgeschlagenen Prüfung sicherstellen, dass mir das nicht nochmal passiert? Und aber auch die Frage, wie konnte es so weit kommen? Sich das zu überlegen und dann damit weiter in die Zukunft zu planen, ist die Macht des autobiografischen Gedächtnisses. Und dann können wir dahin kommen, dass wir Identität in guter Art und Weise bearbeiten und auch weiterbauen.
Wie kann ich mich dazu aufraffen? Oft ist es ja so, dass man Dinge verdrängen will, gerade auch scheitern. Und dann sage ich mir, ich will lieber gar nicht mehr darüber nachdenken.
Also da ist das Bedürfnis unterschiedlich. Nicht alle haben dieses große Bedürfnis, Dingen Sinn abzugeringen. Das ist auch okay, das kann auch stehen gelassen werden. Ich muss mich nicht zur Reflexion zwingen. Aber wenn es einem so gar nicht in Ruhe lässt und das immer ein bisschen beißt und Ängste verursacht, ich will das nicht mehr probieren, das heißt, es hat schon beim letzten Mal nicht geklappt, dann wäre es vielleicht doch gut, das Wegschauen sein zu lassen und stattdessen zu schauen. Was sehr, sehr hilft, Erzählung zu strukturieren, ist tatsächlich das Erzählen. Und ich glaube, deshalb ist das auch so ein natürliches Bedürfnis. Das haben wir in fast allen Kulturen der Welt. Menschen erzählen die ganze Zeit, was ihnen passiert ist. Das ist von den kleinen, schrittigen Ereignissen wie Liebling, wie war dein Tag, bis zu, dass dieses Ereignis hat mein Leben für immer verändert. Es jemandem zu erzählen, hilft zu strukturieren und dann setzt autobiografisches Urteilen normalerweise automatisch ein, weil der Zuhörer nämlich auch nach diesen Erklärungen verlangt. Warum erzählst du mir das? Und das konntest du einfach so hinnehmen. Sogar Nehemia liefert autobiografisches Urteil ungefragt mit. Ich setzte mich hin und weinte tagelang. Das heißt, er musste doch, bevor er uns diese Information mitteilte, auch klar machen, ja, warum weinst du denn tagelang? Muss ja entsprechend einflussreich gewesen sein, das Ereignis. Das hilft. Falls sich kein freiwilliger Zuhörer findet, hilft Schreiben auch sehr gut. Und Gott ermutigt auch dazu. Immer in der Bibel finden wir interessanterweise auch viel, viel Ermutigung zu autobiografischen Urteilen. Also im Alten Testament zum Beispiel. Volk Israel beschwerte sich ständig. In der Wüste gab es kein Wasser. Sie wollten irgendwann einen König haben. Es gab immer irgendwas, was nicht klappte. Was macht Gott? Gibt ihnen nach und erinnert sie aber gleichzeitig an ihre Geschichte. Ich habe das und das für euch getan. Ich bin dort und dort mit euch hingegangen. Wir haben es immer gut geschafft. Ihr habt nie zu leiden gehabt. Ich habe euch getragen und ihr habt kein Leid erfahren. Ihr hattet die ganze Zeit zu trinken und zu essen. Und dann geht Gott sogar noch einen Schritt weiter. Das finde ich im Übrigen psychologisch sehr anspruchsvoll. Und erwartet sogar den Dreh und die Wende zur Dankbarkeit, selbst wenn die Umstände nicht so aussehen und nicht dazu ermutigen. Aber Dankbarkeit wäre auch eine Form des autobiografischen Urteils, des Positiven natürlich.
Er erwartet das, hast du gesagt.
Ja, oder zumindest ermutigt er sehr stark.
Was gibt es noch für Vorteile beim Pflegen des autobiografischen Gedächtnisses, Christine?
Also ich denke, ein Vorteil ist, dass es allen gut tut, wenn in guter Art und Weise Erinnerungen geteilt werden. Wir sehen diese Effekte auch bei Kindern. Kinder lernen auch in der Familie ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Der erste Ansprechpartner ist oft die Mutter. Und da kann man Kindern sehr, sehr gut helfen, auch ein gutes autobiografisches Gedächtnis zu entwickeln. Es gab ja jahrelang die Annahme, dass wenn irgendwie die erste Erinnerung relativ spät ist, was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst, wie alt warst du damals, wenn Leute sagen, sie können sich an Ereignisse aus ihrer sehr frühen Kindheit nur schlecht erinnern, wurde oft lange Jahre angenommen, da gab es Traumata, der hat das verdrängt, da gibt es dunkle Familiengeheimnisse. Das ist heute schon lange nicht mehr gültig. Worauf das eigentlich hinweist, ist eher auf eine mangelnde Besprechung in der Familie. Kinder lernen sich zu erinnern und festigen die Erinnerung übers Besprechen. Das ist auch bei Erwachsenen im Übrigen noch so. Aber bei Kindern, wo die Vergessensrate sehr viel höher ist, natürlich noch existenzieller. Das heißt, ganz pragmatisch, Klein Susi kommt aus dem Kindergarten. Anstatt zu fragen, hattest du einen schönen Tag? Was nur eine Ja- oder Nein-Frage ist, wäre es für die Bildung des autobiografischen Gedächtnisses hilfreich, offene Fragen zu stellen. Wie war es denn heute im Kindergarten? Mit wem hast du gespielt? Was habt ihr gespielt? Und einen Wechsel zu haben zwischen Ja- und Nein-Fragen und das Kind zu ermutigen, neue Informationsinhalte beizutragen. Das geht einher mit Geschichten besprechen. Was oft unterschätzt wird, was dem autobiografischen Gedächtnis sehr, sehr gut tut, ist gemeinsam Bilderbücher anzugucken und Kinderbücher zu lesen und dann immer mal wieder zu pausieren und das Gelesene zu besprechen. Das ist insbesondere mit Jungen oft vernachlässigt. Wir haben da Studien drüber, dass Eltern Mädchen sehr viel mehr autobiografische Erzählungen involvieren, auch viel mehr Gefühle benennen und das bei Jungen oft unterlassen wird. Das ist sehr, sehr schade, weil dieses Besprechen des Tages, wie war dein Tag heute, wie war es im Kindergarten, wie war es in der Schule, mit dem Besprechen von Kindergeschichten bildet Empathie aus. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ein anderer schöner Nebeneffekt ist, dass Teenager, die dieses offene Besprechen in der Vergangenheit mit ihren Müttern erlebt haben, ein sehr viel stabileres Gedächtnis haben. Die können bessere Geschichten erzählen, die können sehr viel stabiler ihre Emotionen benennen und weil sie besser erzählen können, können sie negative Ereignisse sehr viel besser abfedern. Teenager, die ihre Familiengeschichten gut können, die gut im Gespräch gehalten und involviert worden und dazu ermutigt worden, zeigen sehr, sehr viel bessere Wohlbefindenswerte als bei denen, wo das nicht der Fall war.
Das heißt, ganz praktisch könnte ich jetzt mit einem Kind mir angewöhnen, abends nochmal vorm ins Bett gehen, den Tag durchzugehen.
Ja.
Und vielleicht dann auch gerade nochmal an positive Dinge
unbedingt
zu erinnern, um auch das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken. Zum Beispiel zu fragen, was ist dir heute besonders gut gelungen?
Ja.
Das geht ja oft unter in den negativen Dingen, die einen dann bedrücken, die noch hängen geblieben sind. Und das andere verdrängt man, dass man da ganz bewusst beides nochmal hervorholt. Und damit trainiert man dann auch noch das Gedächtnis. Das ist ja
und
wirklich.
Und zwar auf beiden Seiten.
Genau. Ja.
Und auch die Sprachfähigkeit. Also Gedächtnis, das Gedächtnis ist auf Sprache angewiesen und Erinnerungen werden nicht ohne Sprache abgespeichert. Und je präziser insbesondere die Emotionsbenennung gelehrt wird, umso präziser können wir unsere eigenen Emotionen auch identifizieren. Ich sage meinen Studenten immer, was du nicht sagen kannst, weißt du nicht. Und das ist leider so. Oder nicht leider, das ist so. Gott hat uns Sprache gegeben und die können wir ja auch nutzen.
Das heißt, das ist für Kinder und Erwachsene sinnvoll, abends nochmal so einen Rückblick zu machen und Gott das zu sagen, wenn man sonst niemanden hat oder auch einfach zusätzlich, Gott will man vielleicht auch noch mehr sagen als einem Menschen. und das vor Gott auszusprechen und
gleichzeitig
natürlich dann auch die unlösbaren Dinge ihm hinzulegen.
Ja, bei Kindern, da möchte ich gerne noch darauf hinweisen, unter 8 Jahren, jünger als 8 Jahre, ist es insbesondere notwendig, gerade das Positive zu betonen. Das mag einem jetzt wie Schönreden vorkommen, aber Kinder sind dazu nicht in der Lage, Negatives aufzulösen. Die brauchen positive Emotionen. Das heißt, ich würde besonders das Positive besprechen. Also diese Frage, die du gerade gestellt hast, was ist dir heute besonders gut gelungen, ist sehr, sehr hilfreich. Oder aber, wenn es ein negatives Ereignis gab, dann auf keinen Fall vom Schlafengehen besprechen, aber auch nicht unterdrücken. Ja, ich weiß, du bist sehr traurig, dass dein Freund aus der Nachbarschaft weggezogen ist. Und dann aber in der Erzählung, in der Erinnerung eine Lösung anbieten. Aber weißt du noch, was wir dann gemacht haben? Wir haben ihm doch eine E-Mail geschrieben. Und hat er darauf geantwortet? Und dann das Kind wieder erzählen lassen. Dass das Kind selbst das positive Ende antizipiert und auch selbst in Worte fasst.
Die eigene Persönlichkeitsentwicklung darstellen zu können, entsteht im Wesentlichen zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr. Ja. Warum ist diese Fähigkeit wichtig?
Diese Fähigkeit ist aus unterschiedlichen Gründen wichtig. In dieser Zeitspanne werden sich Menschen das erste Mal darüber bewusst, die Welt hat nicht erst mit mir angefangen. Da gibt es eine gesamte Geschichte vorher. Das dämmert auch einem 12-Jährigen, aber das wird im Alter zwischen 14 und 16 sehr viel bewusster. Wir finden auch in Studien, dass es oft das Alter ist, wo Leute das erste Mal anfangen, Tagebuch zu schreiben. Es kommt ein sogenanntes diachronisches Zeitverständnis hinzu für die eigene Existenz. Ich werde über die Zeit hinweg bestehen. Und auch meine Eltern bestanden schon noch, bevor ich da war. Das heißt aber auch, es gibt eine Vergangenheit und da gibt es auch ganz viel Zukunft. Und das ist der Wechsel in der Wahrnehmung, der in diesem Alter sich entwickelt. Dann zu lernen, zu begreifen, wie bin ich denn zu der Person geworden, die ich heute bin, ermöglicht mir, mich selbst zu kennen. Den Einfluss von Lebensereignissen beschreiben zu können, gibt mir auch immer das Gefühl, diese unter Kontrolle zu haben. Wenn ich weiß, was ein Ereignis für mich bedeutet, was es mit mir gemacht hat, inwieweit ich mich verändert habe, ist es, wir nennen das gut integriert. Dann ist es auch eine kohärente Geschichte. Und das informiert Selbstkonzept und gibt Sinn. Und wenn Sinn einfach sitzt, wenn das richtig passt, dann fühlt sich das für Leute richtig an. Und das leistet die Lebensgeschichte.
Eine kohärente Lebensgeschichte, wie würdest du das an einem praktischen Beispiel erklären?
Wenn Antworten zusammenpassen. Also deine Freundin im Beispiel löste das am Ende gut auf. Sie konnte nicht studieren, was sie eigentlich wollte. Aber mit dem, was sie dann gemacht hat, entsprach es ihren Talenten und Gaben. Das war doch die Formulierung ungefähr. Das heißt, sie löst auf, warum es am Ende doch gut war. Und das ist sowohl für sie selbst eine sehr, sehr wohltuende Antwort, als auch für den Zuhörer. Und das ist Kohärenz. Jede Geschichte, ganz kurz, wenn ich das noch einwerfen darf, braucht Kohärenz. Kohärenz ist immer wer, was, wann, wo, warum. Und das finden wir in jeder kleinen Erzählung und das finden wir auch in größeren Lebensgeschichten.
Und genau das können die ganz Kleinen noch nicht,
nee.
Die kleinen Kinder, auch Zusammenhänge eben erfassen. Mhm. Welche Rolle spielt das autobiografische Gedächtnis denn beim Vergeben oder Versöhnen mit der eigenen Vergangenheit? Mm. Dinge, die man nicht mehr ändern kann, wo man eben nicht sagen kann, nächstes Mal mache ich es einfach besser, sondern da ist irgendwas Größeres passiert und das muss man halt so hinnehmen.
Das spielt natürlich eine große Rolle und leider auch beim Gegenteil. Also selbst Rachegedanken, das Züchten von Zorn und Grimm und Ärger basiert genauso auf dem autobiografischen Gedächtnis wie Vergebung und Versöhnung. Wenn ich mich an jemandem rächen will, darf ich auf keinen Fall vergessen, was der mir angetan hat. Wenn ich jemandem vergeben möchte, brauche ich autobiografisches Urteilen. Und ich brauche aber auch eine gute Attribution, nennen wir das. Ich muss dem anderen zugute halten. Er hat es aus einem vielleicht eventuell guten oder schlechten Grund getan. Aber ich muss dem anderen zugestehen, dass der das ja auch begriffen hat. Oder sie hat ihre Lektion vielleicht daraus gelernt. Und dann das Vertrauen haben, das kommt nicht wieder vor, weil das Gegenüber erinnert sich ja auch daran, hat es hoffentlich begriffen, gut autobiografisch integriert und wir gehen auf beiden Seiten in die Zukunft weiter. Das würde Versöhnung ermöglichen.
Wie kann denn der autobiografische Rückblick einer Person anders aussehen, wenn die Person Christ ist? Was sind da Unterschiede?
Also psychologisch gesehen ist Glaube ja eine ganz fantastische Ressource. Glaube bietet Resilienz, einen Schutzfaktor. Glauben hilft, Ereignissen Sinn zu verleihen, weil wir haben ja immer diese andere Brille, die wir uns aufsetzen können. Ich kann mein Leben als von Gott geführt empfinden. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Das hilft mir vielleicht, verschiedene Ereignisse besser anzunehmen. Oder aber es hilft mir auch, mich eher zu fragen, und wie kann ich in dieser Situation zu Dankbarkeit kommen? Weil hat man mir vorher schon gesagt, Gott ermutigt dazu. Oder aber es verhilft mir zu fragen, was kann ich daraus lernen? Wozu fordert mich Gott in der Situation auf? Der anderen Aspekt, den Glaube leistet, ist natürlich, Gott ist eine Beziehung. Und wir haben ja gerade gehört, dass autobiografisches Gedächtnis, das Erzählen in Beziehung stattfindet. Alle unsere wichtigen Beziehungen sind Teil unserer Lebensgeschichte. Und die Beziehung zu Gott kommt bei Christen da genauso vor wie die Beziehung zu Eltern, zum Ehepartner, zum Kindern und so weiter. Mit einem positiven Gottesbild allerdings fällt es viel leichter, zu positiver Sinnfindung zu kommen. Wenn ich daran glaube, dass Gott es gut mit mir meint, ist positives autobiografisches Urteilen weniger schwer.
Interessant. In der Bibel gibt es viele Rückblicke. Und zwar geht es da oft um das autobiografische Gedächtnis eines ganzen Volkes. Was ist da der Effekt?
Der Effekt ist Zusammenhalt. Alle Kulturen oder Subkulturen, kleineren oder größeren Gruppe, haben ein sogenanntes kollektives Gedächtnis. Das ist jetzt anders als das persönliche autobiografische Gedächtnis. Aber wenn wir zwei, Sonja, jetzt eine kleine Übung machen würden und die Frage stellen, was denkst du, waren die wichtigsten historischen Ereignisse in der Geschichte von Deutschland? Wir würden vermutlich nicht nur an die gleichen Ereignisse denken, aber ich glaube, wir hätten eine große Überlappung. Da besteht schon Einigkeit. Da besteht auch in der Lesart Einigkeit. Das macht Kollektive aus. Das macht auch das kollektive Gedächtnis aus. Was Gott gut aufgezogen hat, sage ich mal, war wirklich das Volk Israel fortlaufend an die Ereignisse zu erinnern. Und das schuf ein kollektives Narrativ, was auf größerer Ebene auch eine kollektive Identität stiftet.
Wir wollen zum Ende unserer Sendung nochmal praktisch werden. Christine Camilla ist Psychologin und spezialisiert auf das autobiografische Gedächtnis. Da gibt es natürlich sehr viel Wissen zu vermitteln, Dinge, die wir nicht wissen. Danke schon mal dafür,
gerne,
uns da eine ganz neue Welt zu eröffnen, mir jedenfalls. Wie können wir das so praktisch noch umsetzen? Ein bisschen was hatten wir ja schon in der Sendung, zum Beispiel, wie wir Kinder da fördern können, so ein autobiografisches Gedächtnis zu entwickeln, zu trainieren. Was können wir uns vielleicht bewusst vornehmen?
Was wir uns bewusst vornehmen können, ist, Tagebücher zu schreiben, Ereignisse festzuhalten und Ereignisse zu teilen. Also wenn Menschen in der Lebensmitte angekommen sind, verändert sich die Lebensgeschichte oft nochmal und wird thematisch dichter. Die Lebensmitte ist eine ganz, ganz spezielle Phase in der gesamten Lebensspanne, weil Menschen realisieren, sie können nicht mehr von vorne anfangen. Plötzlich ist genauso viel Gelebtes hinter mir wie vor mir. Das sehen wir auch in deren Lebensgeschichten. Menschen im mittleren Erwachsenenalter haben auch am Ende ihrer Lebensgeschichten Enden, die ungefähr proportional gleich Vergangenheit wie Zukunft ausbalancieren. Das finden wir in anderen Altersgruppen nicht. Im Jugendalter haben wir Enden mit sehr, sehr viel mehr Zukunft. Es ist ja natürlich alles immer auf Zukunft gebaut. Im höheren Erwachsenenalter haben wir Lebensgeschichten mit sehr, sehr viel mehr Rückblick, auch im Ende. Auch das Ende betont den Rückblick auch nochmal. Das haben wir im mittleren Erwachsenenalter nicht. Also wenn es thematisch dichter wird, in der Lebensmitte, wenn große Entscheidungen getroffen sind und sich diese Stabilität einstellt. Das ist auch ein Merkmal der Lebensmitte. Die Beziehung ist auf lange Zeit hin gedacht. Die Arbeitsverhältnisse sind stabil. Die Wohnverhältnisse und Familienverhältnisse sind relativ stabil. Das gibt Leuten die Chance, sich mal zurückzunehmen, einen Schritt zurückzugehen und sich ihre Prioritäten zu überlegen. Wenn ich sterben würde, was würde ich wollen, war der Sinn meines Lebens. Das wäre eine Übung. Und dann die zweite Lebenshälfte bewusst auf diese Prioritäten hin zu gestalten. Menschen im höheren Erwachsenenalter rate ich von Herzen, ihre Lebensgeschichten nicht mit sich verschweigend ins Grab zu nehmen, sondern diese wirklich der Welt zurückzulassen, zumindest der eigenen Familie. Wir haben Studien, wie die jüngeren Generationen sehr, sehr viel mehr auch in ihrem Wohlbefinden davon profitieren, wenn sie ihre Familiengeschichten kennen. Also einem Kind zu erzählen, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Das ist die klassische Frage. Die wird oft erst im Teenageralter das erste Mal richtig gestellt. Dem mittleren Erwachsenen, mittelalten erwachsenen Kind weiterzugeben, wie sich Altern anfühlt. Wie bist du mit deiner Berentung klargekommen? Das sind alles Lektionen, die ich weitergeben kann und die wir von den älteren Generationen profitieren können. Das ist ein ganz konkreter Tipp. Damit kann ich meine Lebensgeschichte in guter Art und Weise nutzen, um etwas weiterzugeben. Wenn es jetzt darum geht, Lebenskrisen zu verwenden, dann kann ich das formen im autobiografischen Gedächtnis. Ein guter und heilsamer Weg ist es, aufzuschreiben. Aufschreiben ohne besondere Instruktion, es einfach aufschreiben, wiederholt aufschreiben, eine ganz magische Art und Weise, negative Ereignisse zu verwenden. Es gibt eine, Pennebaker heißt der, das ist ein Forscher, der hat diese interventive Art des Schreibens erfunden oder gefunden und die Instruktion war folgendermaßen: Denke an das schlimmste Ereignis, was dir jemals passiert ist und schreibe es für dich 10 Tage lang immer wieder auf, immer wieder dasselbe Ereignis. Und was wir finden in diesen Studien ist, dass die negativen Emotionen abnehmen und die positiven zunehmen, ganz von alleine. Das ist magisch. Es hilft mit der Verarbeitung. Das Gehirn prozessiert es anders, wenn Sachen sprachlich ausgedrückt werden. Und da sind wir genau bei dem wieder, was ich eingangs gesagt hatte.
Schaut man da vielleicht eher drauf dann wie ein Außenstehender, weil man es aufgeschrieben hat?
Die Perspektive ist ein guter Punkt. Man kann sich selbst zwingen, es in der dritten Person zu schreiben. Aber das spielt eigentlich für das Ergebnis keine Rolle. Ich kann auch in der ersten Person bleiben und es einfach immer wieder aufschreiben. Und es hilft mit der Verarbeitung der negativen Emotionen. Und je öfter ich es wiederhole, umso mehr lassen die negativen Emotionen nach. Die werden weniger intensiv. Und sind wir erstmal an dem Punkt, wo negative Emotionen weniger intensiv sind, sind Menschen auch offener, dem eine positive Deutung abzugewinnen. Und dann sind wir bei der guten Verarbeitung.
Auch in der Bibel gibt es unheimlich viele Arten, wie Menschen mit Erlebtem umgehen, das Erzählen und Weitergeben. Mhm. Dazu werden wir aufgefordert, beziehungsweise Gott sagt da seinem Volk, wenn dich dein Sohn morgen fragt, was sind das für Zeugnisse, dann sollst du sagen, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, aber der Herr führte uns mit starker Hand dort heraus. Wir können also auch weitererzählen, was wir mit Gott erlebt haben, ja, unseren Kindern, unseren Freunden.
Genau, und das ist fast wie Familiengeschichte.
Genau, Gott gehört zur Familie. Dann gibt es sichtbare Zeichen und Erinnerungsorte. Damals war das Steine aufrichten, Altäre bauen, Gegenstände aufbewahren. Was wäre das heute?
Souvenirs. Erinnerungsobjekte. Und das sind ja die Häuser oder Wohnungen auch oft voll davon. Und was wir interessanterweise gefunden haben, ist auch Tattoos, sind auch eine Art von Erinnerungsobjekte. 90% in einer der Studien, die wir durchgeführt haben, der Tattoos standen in Verbindung mit wichtigen Lebensereignissen. Das mag jetzt geschmacksabhängig sein, muss da auch jetzt nicht unbedingt näher eingehen, aber Erinnerungsobjekte sind ein schöner externer Marker für: Gott hat mich bis hierhin geführt oder das habe ich schon geschafft.
Tatsächlich frage ich oft Leute, die Tattoos haben, nach deren Bedeutung, weil das, wenn jetzt jemand nicht von oben bis unten tätowiert ist, sehr viel aussagt über die Person.
Ja.
Das habe ich immer wieder erlebt. Und das sind dann oft Bibelverse, also bei Christen und ganz interessante Bilder. Und dann fangen die Leute an, darüber zu erzählen. Und das
also das erste Tattoo, 90% der ersten Tattoos hatten autobiografische Relevanz in einer unserer Studien. Ja.
Dann gibt es Feste und Rituale.
Mhm. Und das sind auch so schöne Erinnerungsgelegenheiten. Und das geht auch nicht ohne Erzählen ab. Dann sitzt man zusammen, weißt du noch, Klassentreffen, Jahrestage, Hochzeitstage. Das sind die Gelegenheiten und das sind auch die Gelegenheiten, wo man sich auch Erinnerungen der Erinnerung anderer macht. Wenn ein Teenager sich erinnert, wie sich die Eltern kennengelernt haben, ist das ja nicht seine eigene Erinnerung. Aber er hat natürlich eine Erinnerung an die Erinnerung der Eltern. Und das gibt ein Kontinuitätsgefühl, das sogar über die eigene Lebensspanne hinausgeht. Und das tut der Identität und dem psychischen Wohlbefinden sehr, sehr gut.
Gott ermahnt uns oder erinnert uns, das hast du öfter mal erwähnt. Mhm. Und deswegen möchte ich auch da nochmal eine Bibelstelle dazu nennen, nämlich Psalm 103, Vers 2. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein beliebter und bekannter Vers.
Sehr schön. Und ich höre den Vers als Aufforderung, muss ich sagen. Weil dazu befähigt uns das autobiografische Gedächtnis. Unsere Lektion zu lernen, uns an Gutes zu erinnern, das ist nochmal gut gegangen. Und Vertrauen zu haben in die Zukunft, das geht auch wieder gut. Oder ich kann das beim nächsten Mal besser machen.
Ganz herzlichen Dank, Christine, für deine Einblicke in ein Thema, das jeden betrifft. Die Erinnerung an die Ereignisse in unserem Leben und was wir damit machen oder mit dem Fachwort ausgedrückt, das autobiografische Gedächtnis.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dr. Christine Kamia forscht und lehrt an der Zayed-Universität in Abu Dhabi. Sie ist Expertin für das autobiografische Gedächtnis. Mein Name ist Sonja Kilian und ich ermutige Sie, sich in den nächsten Tagen einen Moment Zeit zu nehmen für die Erinnerung an Gutes in Ihrem Leben, zum Beispiel an prägende Erfahrungen, die Sie mit Gott gemacht haben.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.